Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 45. Der tägliche Albtraum von Silke Gronwald aus Stern Nummer 49 vom 28. November 2019. Gelesen von Christine Strecher. Der brüllende Cholerikerchef ist so gut wie ausgestorben. Die neue Generation von Führungskräften hat subtilere Methoden der Schikane. Am Ende landete sie in der Psychiatrie. Noch heute fragt sie sich, wie ein einziger Mensch es schaffen konnte, sie so weit zu bringen. Svenja, Namen von der Redaktion geändert, 28, galt als erfolgreiche Nachwuchsmanagerin, lief in ihrer Freizeit Marathon, in der Kantine ging sie immer zum Salatbuffet. Sie war der Liebling ihrer Chefin, durfte mit zu den wichtigen Meetings, bekam viel Verantwortung und noch mehr Aufmerksamkeit. Die Veränderung kam schleichend. Die Chefin nickte ihr auf dem Flur nur noch kurz zu. In die Meetings gingen jetzt andere mit, meist jüngere Kollegen. Vielleicht eine kleine atmosphärische Störung, beruhigte sich Svenja anfangs. Mit der Zeit landeten immer kompliziertere Fälle auf ihrem Tisch. Eine Herausforderung oder schon Schikane? Das wird schon wieder, tröstete sie ihr Freund. Zeig deiner Chefin einfach, wie gut du bist. Also ging Svenja jetzt auch am Wochenende ins Büro, ackerte alles weg. Und als sie am Ende des Monats zur Chefin einbestellt wurde, hoffte sie auf ein Lob. Ein bisschen wie ein kleines Kind, das um die Liebe seiner Eltern bettelt, erinnert sie sich. Doch statt warmer Worte gab es hochgezogene Augenbrauen und die Frage: Sagen Sie, warum sind Sie eigentlich so langsam, dass Sie ständig Überstunden machen müssen? Svenja versprach, schneller zu werden. Obwohl der Ton zwischen ihr und der Vorgesetzten von Tag zu Tag kühler wurde, hoffte sie noch immer. Das war wohl ziemlich naiv. Ich hätte damals um Hilfe bitten sollen, aber ich hatte Angst, dass meine Chefin dann erst recht sauer wird, erinnert sie sich. Tatsächlich wurde nichts besser. Kurz vor Weihnachten 2018 kam der ultimative Schlag. Die Personalabteilung schickte eine Abmahnung. Wegen einer Winzigkeit, wie Svenja sagt. Doch es reichte, um ihr labiles System zum Einsturz zu bringen. Ich habe mich nur noch auf dem Boden zusammengerollt und gewimmert. Nervenzusammenbruch und schwere Depression. Bis heute ist Svenja nicht wieder arbeitsfähig. Krankheitsursache: Chef. Diagnose: Machtmissbrauch. Kaum eine Person hat einen so großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit wie der Vorgesetzte. Vermutlich noch nicht mal der eigene Partner. Millionen Menschen in Deutschland verbringen mehr Zeit im Job als mit Freunden oder der Familie. Wie es bei der Arbeit aussieht, welcher Ton dort herrscht, welche Umgangsformen, das bestimmt in großen Teilen unser Leben, im Guten wie im Schlechten. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Beschäftigte ihren Vorgesetzten erleben und wie es ihnen gesundheitlich geht, sagt Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität in St. Gallen. Und auch wenn es nicht immer gleich in Mobbing oder Psychoterror ausartet, ist klar, Mitarbeiter kränkeln, verstummen und verkümmern unter miesen Chefs. Erstmals hat das Wissenschaftliche Institut der AOK untersucht, wie sich Unternehmens- und Führungskultur auf den Krankenstand in Betrieben auswirken. Das Ergebnis? Ist das Verhältnis zwischen Boss und Mitarbeitern getrübt, dann fehlen diese im Schnitt 19,6 Tage und damit mehr als doppelt so häufig wie zufriedene Kollegen. Es lässt sich sogar nachweisen, dass Vorgesetzte ihre Krankenstände wie eine Bugwelle von einer Abteilung in die nächste schieben, wenn sie Verantwortung und Zuständigkeit wechseln. So hat der VW-Konzern vor Jahren Vorgesetzte, deren Bereiche hohe Krankheitsraten aufwiesen, probeweise in Abteilungen mit niedrigen Fehlzeiten versetzt. Das niederschmetternde Resultat: Die verhaltensauffälligen Alpha-Tiere hatten nach nur einem Jahr den niedrigen Krankenstand ihres neuen Teams auf das hohe Niveau ihres früheren Zuständigkeitsbereichs hochgefahren. Führungskräfte gehören zu den größten gesundheitlichen Risiken am Arbeitsplatz. Wie stark ihre Wirkung ist, weiß Reinhold Fürstenberg von der Hamburger Unternehmensberatung Fürstenberg Institut. Leider ist den meisten Führungskräften aber überhaupt nicht klar, wie gravierend ihr Einfluss auf die Gesundheit ihrer Leute sein kann. Immerhin 2/3 der Angestellten halten ihren Chef für charakterlich und fachlich ungeeignet. Und 14% aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland haben innerlich gekündigt. Sie leisten nur noch Dienst nach Vorschrift und fehlen deutlich häufiger als ihre Kollegen. Kranke, unzufriedene Mitarbeiter kosten Unternehmen sehr viel Geld. Es fängt damit an, dass Leute ihre Motivation und Einsatzbereitschaft morgens beim Pförtner abgeben und sie erst abends auf dem Nachhauseweg wieder einsammeln. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup glaubt, dass diese Arbeitnehmer die deutsche Volkswirtschaft zwischen 77 und 103 Milliarden Euro im Jahr kosten. Bei Caroline zeigten sich die Schwierigkeiten schon in der Probezeit. Als sie in einer kleinen Hamburger Rechtsanwaltskanzlei anfing, wurde sie von der Kollegin ignoriert, die sie einarbeiten sollte. Sie bekam keine Infos, nur ein Buch zum Einlesen. So ging das wochenlang. Und ihr Chef machte mit. »Ich bin doch hier nicht der Erklärbär«, war alles, was er sagte, als Caroline ihm das Problem schilderte. Statt die Kollegin zur Rede zu stellen, ging er mit ihr allein essen und ließ Caroline demonstrativ stehen. Nach 2 Monaten musste die 46-Jährige wegen eines Infekts zu ihrer Hausärztin und brach im Sprechzimmer weinend zusammen. »Ich merkte plötzlich, es ist nicht der Infekt, sondern mein Chef, der mich krank gemacht hat. Er hat mein Selbstbewusstsein zerstört. Ich fühlte mich unfähig und nutzlos«, erzählt sie. Die Hausärztin verschrieb Caroline eine Interventionstherapie wegen akuten Mobbings. Heute ist die alleinerziehende Mutter wieder gesund und hat einen neuen Job bei der Kirche. Hier fühle ich mich willkommen. Viel zu lange haben Unternehmen die Qualität ihrer Führungskräfte an Quartals- oder Jahreszahlen gemessen. Belohnt wurden allein Effizienz und Zielerreichung. Durchgesetzt haben sich vor allem Typen mit einem hohen Maß an Narzissmus und Rücksichtslosigkeit. Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen mit diesen Charaktermerkmalen es besonders oft bis in den Vorstand schaffen. In seinem Buch »Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann« führt der britische Professor Kevin Dutton eine Liste auf, in welchen Berufen die meisten Psychopathen sitzen. Der CEO landete auf Platz 1. Diese Oberchefs müssen häufig Entscheidungen gegen den Willen anderer treffen, Gefühle außen vor lassen. An der Führungskultur in den Firmen hat sich in den vergangenen 10 Jahren viel verändert. Schreiende, tobende und mit schweren Schlüsselbunden werfende Vorgesetzte sind nahezu ausgestorben. Offensichtliches Schubsen und Knechten gilt als unfein. Stattdessen klatscht man sich ab zur Begrüßung und wirft einander lockere Sprüche zu. In vielen Abteilungen gibt es das flächendeckende Du. Es wird agil gearbeitet, in Flex-Offices mit Vertrauensarbeitszeit. Aufgaben werden nicht mehr zugeteilt, sondern die Mitarbeiter müssen sich ihre Arbeit selbst ziehen. Können ihre Projekte in Sprints, in überschaubare Phasen einteilen und eigenständig organisieren. Selbst klassische Konzerne versuchen, Start-up-Vielfalt in den Büroalltag zu bringen. Freiheit statt Autorität ist das neue Motto. Die Hochleistungsangestellten werden mehr und mehr zu Unternehmern im Unternehmen. Frei, bisweilen auch vogelfrei. Risiken, die bisher die Firmen trugen, werden nun auf die Belegschaften verlagert. Wie der Einzelne mit der neuen Freiheit klarkommt, wie er den Stress abbaut, bleibt ihm überlassen. Gesünder gemacht haben die neuen Umgangsformen die Mitarbeiter nicht. Von 11 auf 17 Tage im Jahr erhöhte sich seit 2006 die Zahl der Krankentage je Krankenkassenmitglied. Und die Zahl der psychisch bedingten Fehltage hat sich zwischen 2007 und 2017 mehr als verdoppelt. Von knapp 48 Millionen auf rund 109 Millionen Krankentage im Jahr. Moderne Büroarbeit ist auf ganz andere Weise gefährlich für die Gesundheit als beispielsweise einst die Schufterei unter Tage. Heute droht keine Staublunge mehr, dafür Depression und Burnout. Mareike, Sachbearbeiterin in einem Pharmaunternehmen, erzählt. Ich habe 9 Jahre sehr selbstständig gearbeitet. Dann kam ein neuer Chef und mit ihm die modernen Zeiten. Plötzlich hatte ich keine persönliche E-Mail-Adresse mehr, sondern nur noch einen Sammelaccount, den er ständig überwachte. Hatte ich mal einen privaten Satz an die Kollegin geschrieben, musste ich gleich bei ihm stramm stehen. Das solle ich doch bitte unterlassen. Ich hatte einen Schreibtisch mit dem Rücken zur Tür. Er hat sich oft von hinten angeschlichen, gelauscht und meinen Bildschirm gescannt. Irgendwann war ich ein nervliches Wrack. Ich bin jedes Mal zusammengezuckt, wenn irgendwer das Zimmer betreten hat. Da hat es mir auch nichts genutzt, dass ich den neuen Chef duzen durfte und dass unser Unternehmen Achtsamkeits- und Yogakurse angeboten hat. Viele leiden still. Andere versuchen sich gegenseitig zu stützen, in Gesprächskreisen, in Selbsthilfegruppen. Ein schlichter Raum im 5. Stock des Gesundheitszentrums von Elmshorn. 23 Stühle stehen im Kreis, für 18 Frauen und 5 Männer. Sie kommen aus Pinneberg, Hamburg und Wedel. Ein paar Jüngere, die noch am Anfang ihres Berufslebens stehen, und viele Ältere. Die Verkäuferin sitzt neben dem Banker, die Pharmareferentin neben dem Gärtner. Sie treffen sich jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, abends um 7. Hallo, ich bin Uwe, gerade aus der Reha zurück. Wie geht's dir, Uwe? Der Arzt sagt, ich muss in Frührente, das Herz, aber ich will nicht aufs Abstellgleis. Uwe, Anfang 50, ist ein Macher, kein Kriecher. Schon einmal hat er sich zurück in den Job gekämpft. Das war vor 5 Jahren, als ihn seine Chefin loswerden wollte und er sie nur noch mit doppeltem und dreifachem Arbeitseinsatz von sich überzeugen konnte. An den Wochenenden, beim Sommerfest, immer war Uwe da. Er gewann den Respekt seiner Chefin zurück und ruinierte seine Gesundheit. Im Oktober vergangenen Jahres kippte er um, nach der Arbeit, ohne jede Vorwarnung. Das Herz, ein Klappenfehler, unheilbar, organische Ursachen nicht feststellbar. Der Arzt meint, es sei der Stress, chronische Überlastung, erzählt er. Mein Leben brach von einer Minute auf die andere zusammen. Danke, Uwe. Ilona, wie ist das bei dir? Ilona, Verwaltungsangestellte bei einer kleinen Behörde, zuckt mit den Schultern. Bei ihr geht es nur noch ums Geld. Das Verhältnis zum Chef ist nicht zu reparieren. Sie will Schmerzensgeld und eine Abfindung für 25 Jahre Behördendasein. Jetzt bin endlich mal ich dran. Jahrelang habe ich mich geduckt, habe alles mit mir machen lassen. Damit ist Schluss. Kommende Woche hat sie den nächsten Termin bei ihrem Anwalt. Bei Richtern sind Arbeitsrechtsprozesse nicht sehr beliebt. Von außen ist schwer nachvollziehbar, was genau passiert ist. Wer wann was gesagt oder getan hat. Wann sind es nur larmoyante Mitarbeiter mit überzogenen Ansprüchen oder arbeitsscheue Drückeberger? Und wo stimmt die Version vom Cholerikerchef mit sadistischen Zügen? Wie dicht Exzellenz und Exzess gerade bei erfolgreichen Chefs beieinander liegen können, lässt sich bei Tanja Singer, Direktorin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, beobachten. Die Professorin ist mit ihren Forschungen zu Empathie und Mitgefühl weltberühmt geworden. Viele ihrer Mitarbeiter empfanden diese Auszeichnungen als absurd. Sie erlebten Singer als cholerisch und einschüchternd, als jemanden, der jeden leisen Widerspruch übel und persönlich nimmt. Ein Gang in Singers Büro, sagen sie, begann oft mit einem dumpfen Angstgefühl und endete mit einem Abgang unter Tränen. Aber die geknechteten Nachwuchswissenschaftler verbündeten sich. Sie suchten die Öffentlichkeit, machten das von Angst beherrschte Betriebsklima publik, schilderten Demütigung, Demontage und Degradierung. Die Max-Planck-Gesellschaft setzte eine Untersuchungskommission ein. Im Dezember 2018 musste Singer gehen. Eine Ausnahme. Die überwiegende Zahl der Fälle dringt nicht nach außen. Meist schweigen die Betroffenen aus Scham oder suchen sich still und leise einen neuen Job. Wer Ärger mit dem Chef hat, wird schnell zum Einzelkämpfer. Und mit der Zeit zum Außenseiter in der Firma. Die Gestrauchelten hadern mit sich selbst. Nur selten ergreifen sie die Initiative. Zumal viele der Attacken schwer nachweisbar sind. Abfällige Bemerkungen fallen meist hinter geschlossenen Türen. Missbilligende Blicke sind kaum belegbar. Doch langsam bewegt sich etwas. Früher, als für jeden Job 10 Kandidaten auf der Reservebank saßen, konnten es sich Firmen leisten, Leute zu verschleißen. Heute, wo nahezu Vollbeschäftigung herrscht, ist das schwieriger geworden. Ob Lufthansa, Deutsche Bahn oder Telekom, viele Unternehmen lassen mittlerweile die Vorgesetzten auch von ihren Untergebenen beurteilen. Bei der Lufthansa läuft das Feedback-Instrument noch auf freiwilliger Basis. Im vergangenen Jahr nutzten es immerhin 300 der insgesamt 1000 Chefs des Konzerns. Neben standardisierten Bewertungskriterien, geht mit Geld um, als käme es aus der eigenen Tasche, gibt es auch offene Fragen, bei denen die Mitarbeiter eigene Kritik formulieren können. Die Ruchlosigkeit des harten Hundes hat sich überlebt, glaubt der ehemalige Personalchef der Deutschen Telekom, Thomas Sattelberger. Künftig werden nur diejenigen Menschen führen können, die auch von ihren Leuten akzeptiert werden und ihnen Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen. Wolfgang, 54, Ex-Abteilungsleiter einer Verpackungsfirma. Der neue junge Betriebsleiter sagte, ich muss Kosten sparen. Helfen Sie mir, die Leute billig loszuwerden. Dann brauchen Sie sich um Ihren eigenen Job keine Sorgen zu machen. Er habe eine Liste mit Namen älterer Kollegen. Das sei mit mir nicht zu machen, sagte ich. Da wurde er sauer, gab mir Strafarbeiten. Es hagelte Abmahnungen wegen Kleinigkeiten. Dann die fristlose Kündigung. Ich bin vors Arbeitsgericht und mit viel Geld abgefunden worden. Der Betriebsleiter war bald weg. Viktor, 55, Bläser in einem Staatsorchester. Die Öffentlichkeit hält meinen Ex-Chef für ein Genie. Für mich ist er ein Psychopath mit schlimmen Wutausbrüchen. Er macht einzelne Musiker gezielt vor versammelter Mannschaft fertig. Es herrscht ein Regime von Angst und Schrecken. Ich konnte die Proben irgendwann nur noch mit Alkohol ertragen. Dann kam Depression und schließlich musste ich wegen Suizidgefahr in die Klinik. Sabine, 53, Mitarbeiterin einer großen Wohnungsfirma. Ich arbeite seit 27 Jahren hier, habe schon 9 Abmahnungen bekommen. Einige wurden mir sogar während meiner Krankschreibung nach Hause gebracht. Man wollte mich kleinkriegen, aber ich habe alle E-Mails aufbewahrt und kann belegen, dass das Bossing war. In meinen Augen ist es ein Verbrechen. Sebastian, 35, war in der Finanzbuchhaltung einer Kreuzfahrtagentur. Ich arbeitete in einem jungen Team, hatte immer super Feedback. Nach 8 Jahren änderte sich plötzlich die Stimmung. Meine Leistung genügte dem Chef nicht mehr. Das machte mich mürbe, belastete meine Familie. Aus Verzweiflung habe ich an die Geschäftsführung geschrieben und um Hilfe gebeten. 2 Tage später hatte ich die Kündigung. Schikanen nicht aussitzen. Günter Kolender leitet eine Mobbing-Selbsthilfegruppe in Elmshorn. Herr Kolender, seit fast 20 Jahren kommen Menschen zu Ihnen, die Ärger mit ihrem Chef haben. Was hat sich seitdem verändert? Nicht viel. Ich bekomme nach wie vor jeden Monat bis zu 70 Anrufe von Hilfesuchenden. Unsere 2-wöchentlichen Treffen sind immer voll. Reichen ein paar fiese Kommentare vom Vorgesetzten als Grund, sich bei Ihnen zu melden? Falsch ist jedenfalls, die ersten Schikanen auszusitzen, in der Hoffnung, es verschwinde von alleine. Das ist, nach meiner Erfahrung, fast nie der Fall. Besser ist es, gleich zu handeln, den Betriebsrat einzuschalten, zur Berufsgenossenschaft zu gehen oder zu uns. Viele Firmen setzen darauf, dass die Mitarbeiter sich nicht informieren, ihre Rechte nicht kennen, sich einschüchtern lassen oder schnell kündigen. Was tun Sie für die Betroffenen? Sie bekommen Zuspruch durch die Gruppe. Bei vielen liegt das Selbstbewusstsein am Boden. Und wer zu uns kommt, muss keinen Gang mehr allein tun. Wir begleiten die Betroffenen zu Schlichtungsgesprächen bei ihrem Arbeitgeber oder zum Arbeitsgericht. Sie bemängeln auch, dass die Krankenkassen nicht aktiv werden. Ja, wenn eine Gesundheitsgefährdung am Arbeitsplatz vorliegt, müssten die Krankenkassen dies der betreffenden Berufsgenossenschaft melden, damit sich die Situation schnell bessert. Das passiert leider viel zu selten. So bleiben die Kosten, die durch sehr lange Krankschreibungen bis hin zur Berufsunfähigkeit entstehen, an der Versichertengemeinschaft hängen. Darf die das? Chefinnen und Chefs müssen sich an gesetzliche Regeln halten. Ein Überblick. Muss man sich Gebrüll vom Chef gefallen lassen? Nein. Sie unfähiger Trottel, du Idiot. Solche oder ähnliche Beschimpfungen muss sich niemand anhören, auch nicht vom Vorgesetzten. Persönliche Beleidigungen sind ein Straftatbestand, egal ob in der Bank oder auf dem Bau. Auch in Branchen, in denen traditionell ein rauerer Ton herrscht, müssen die üblichen Umgangsformen gewahrt werden. Das gilt allerdings auch umgekehrt. Wer zurückschreit und seinen Chef beleidigt, riskiert seinen Job. Besser, sachlich bleiben, die Gesprächssituation protokollieren, Zeugen benennen und dann mit diesen Informationen zum Betriebsrat oder zum Betriebsarzt gehen und eine Klärung anstreben. Was ist Mobbing? Und was ist nur ein blöder Spruch? Experten sprechen von Mobbing, wenn jemand systematisch und über längere Zeit herabwürdigend behandelt wird. Gerüchte, öffentliche Bloßstellungen, persönliche Attacken, degradierende oder sinnlose Aufgaben, kleinliche Kritik, Ignorieren, all das können Anzeichen sein. Ein einmaliger Ausrutscher ist noch kein Mobbing. Es muss über einen längeren Zeitraum hinweg eine fortgesetzte Kette von systematischen Benachteiligungen und Schikanen geben. Wie kann man sich gegen schlechte Behandlung am Arbeitsplatz wehren? Suchen Sie erst das direkte Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten. Wenn das nicht hilft, holen Sie sich Unterstützung beim Betriebsrat oder bei Ihrer Gewerkschaft. Der Vermittler kann mit Ihrem Vorgesetzten sprechen und ihm deutlich machen, dass er auch seinen eigenen Job gefährdet, wenn er sie dauerhaft schlecht behandelt. Wenn das nicht ausreicht, gibt es viele Mobbing-Beratungsstellen, wo Betroffene Informationen und Hilfe bekommen. Auch die Krankenkassen helfen weiter. Eine Deutschlandkarte mit Anlaufstellen und Ansprechpartnern gibt es unter www.betriebsrat.de/mobbing-konflikt/mobbinglandkarte.html. Was, wenn man klagen will? Wichtig für eine Klage: Führen Sie ein detailliertes Mobbing-Protokoll. Halten Sie schriftlich fest, wann und in welcher Situation es zu welchen Vorfällen kam. Entsteht durch Beleidigungen oder Mobbing ein Anspruch auf Schmerzensgeld? Ja. Wenn Sie aufgrund des Mobbings erkrankt sind oder wenn Ihre Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, etwa wenn der Chef persönliche Details ausplaudert, Sie beispielsweise im Kollegenkreis fragt, wie schlägt denn Ihre Therapie beim Psychologen an? Darf man nach Feierabend mit Kollegen über den Chef lästern? Ja, deswegen darf man ihnen nicht kündigen. Selbst dann nicht, wenn sie im Kollegenkreis ihrem Unmut über den Chef mal freien Lauf lassen. Der Gesetzgeber hat die vertrauliche Kommunikation in der Privatsphäre als Ausdruck der Persönlichkeit geschützt. Sie wird zu den Grundrechten gezählt. Darf ein Vorgesetzter heimlich Kameras installieren, um die Mitarbeiter zu überwachen? Die verdeckte Überwachung ist nur bei konkretem Verdacht gestattet, etwa nach Unregelmäßigkeiten an der Kasse. Die offene Kameraüberwachung ist aber erlaubt und in vielen Unternehmen auf dem Vormarsch. Darf der Chef das Postfach kontrollieren? Den Account überwachen und heimlich sogar mitlesen? Nein, das darf der Vorgesetzte nicht, zumindest nicht einfach so. Private Mail-Accounts sowieso nicht. Aber auch beim dienstlichen Postfach sind die Kontrollmöglichkeiten begrenzt. Ob und inwieweit der Arbeitgeber dieses überwachen darf, hängt davon ab, ob er die private Nutzung erlaubt hat oder nicht. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB. Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brail. Und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto. Sparkasse Leipzig. IBAN. DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.